Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Mir geht es gut. Und dir?
Danke, mir geht es sehr gut.
Sehr schön. Was wird es heute geben?
Ich dachte, wir überqueren den Jordan.
Das hört sich gut an.
Ja, denn die Überquerung des Jordan ist ein Typus für das Nachhausegehen. Und ich denke, viele haben das Gefühl, dass es an der Zeit ist, endlich nach Hause zu gehen.
Ja, es ist Zeit, nach Kanaan zu kommen. Aber du kannst den Jordan nicht ohne die Bundeslade überqueren.
Nein, sie muss vorangehen.
Also lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir uns wieder treffen können. Herr, ich bitte, dass du unsere Gedanken und unser Gespräch segnest und uns hilfst, richtig und falsch auseinanderzuhalten. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Typologie in der Bibel. Wenn es die nicht geben würde, wäre es nur ein Buch für eine Zeit. Aber so ist es ein zeitloses Buch. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir uns einige Typologien wieder einmal betrachten. Einfach, um uns sicher fühlen zu können, dass wir wirklich nach Hause gehen.
Ja, und die Menschen sollten auch wirklich erkennen, wie sie die Typologie anwenden sollten. Von dem, was damals geschah, hin zu dem, was jetzt geschieht.
Das stimmt, Martin. Was die Typologie betrifft, sagt uns die Bibel, dass wir sie anwenden sollten. Und einer der für unsere gegenwärtige Zeit ganz wichtigen Texte ist 1. Korinther 10. Paulus sagt hier, denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistige Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. Aber immer wenn es so eine positive Aussage gibt, steht da ein Aber, nicht wahr?
Leider ja.
Ja, leider. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge aber sind als Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Martin, würdest du das gewöhnlich für Götzendienst halten?
Nein.
Aber das ist Götzendienst, nicht wahr?
Ganz genau.
Okay, er bringt das in unsere Zeit und sagt dabei, dass sie Götzenanbeter waren. Und was taten sie? Sie aßen und tranken und standen auf, um zu spielen. Essen und Trinken kann also ein Götze sein. Es gibt eine richtige Art zu essen und zu trinken und es gibt eine falsche Art des Essens und Trinkens. Und sie standen auf, um zu spielen. Das ist eine Anspielung auf ägyptischen Sport. Wie wir schon in früheren Folgen besprochen hatten, spielte Sport im Gilgamesch-Epos eine wichtige Rolle. Und Sport war ein Götze. Und wie schon öfters angesprochen, stellte das runde Objekt, das in einem Netz oder Loch landet, den Sieg des Sonnengottes über seine Feinde dar. Sport hatte also eine religiöse Nebenbedeutung, man betete dabei an. Und auch heute ist es eine Form der Anbetung. Wir haben sogar die erhobenen Hände und alles, was damit zusammenhängt. Anbetung wird vollzogen.
Die Gesichter werden bemalt.
Alles.
Ja, alles.
Es ist genau das Gleiche. Essen war ein Götze und auch der Sport war ein Götze. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben. Nun, das könnte buchstäblich Unzucht oder auch geistliche Unzucht sein, nicht wahr? Wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Da stecken viele Informationen in diesem Vers. Christus zu versuchen und auch die Schlangen, die dabei eine Rolle spielten, das hat mit Gerechtigkeit aus Glauben zu tun. Denn als diese Schlange aufgehoben wurde, wurde jeder, der sie ansah, geheilt. Er wurde also für uns zur Sünde. Und dann wird das Murren erwähnt. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenes als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sieht zu, dass er nicht falle. Wir wiederholen die Geschichte Israels, wobei wir darin sehr geübt sind und alles, was sie taten, noch übertreffen, nicht wahr? Das ist etwas sehr Wichtiges, worüber man nachdenken sollte. Und wir sollten uns fragen, was mit ihnen geschah. Warum geschah das mit ihnen? Und warum hatte Gott kein Wohlgefallen an ihnen? Und warum wurden sie in der Wüste niedergestreckt? Damit es uns nicht genauso geht, nicht wahr?
Richtig. Es ist für uns ein Vorbild. Wir müssen also daraus lernen.
Genau. Sie waren alle auf Mose getauft worden, steht hier. Die Hebräer waren alle in einer Wolke und im Meer auf Mose getauft worden, nachdem sie aus der Knechtschaft der Ägypter befreit worden waren. Sie wanderten weiter durch die Wüste und Christus gab ihnen geistliche Speise und geistlichen Trank. Und das diente auch als Typus für seinen Körper.
Ja.
Das Wasser ist ein Symbol der Befreiung und Reinigung, aber auch ein Symbol der Zerstörung der Feinde Gottes. Immer hat man diese doppelte Bedeutung. Sehen wir uns doch Wasser in der Bibel an. Da haben wir Noah und die Arche. Die Welt wurde durch das Wasser zerstört, aber die Arche wurde durch das Wasser angehoben. Und die acht, die sich darin befanden, wurden gerettet. Die Zahl acht ist die Zahl Christi. Also, diejenigen, die in Christus sind, werden gerettet. Aber man muss durch diese Taufe gehen. Diejenigen hier im Typus wurden auf Mose getauft. Was bedeutet das? Er dient als Typus für Christus. Und sie folgten Mose.
Ja.
Anders gesagt, was Mose lehrte, was Mose glaubte, was Mose schrieb, das war ihre Richtlinie. Natürlich kam es von Gott.
Ja.
Er diente also nur als Typus auf den Propheten, der nach ihm kommen sollte, auf den sollt ihr hören. Sie folgten also dem Glauben Mose. Und wir müssen den Glauben Jesu haben.
Das ist richtig.
So ist es doch. Das ist schon interessant, oder? Okay, also die Typologie ist wirklich sehr wichtig. Bei Noahs Arche haben wir Wasser als Symbol. Und auch beim Korb von Mose.
Ja.
Er trug ihn und er trieb auf. Aber das gleiche Wasser verwandelte sich in Blut.
Genau.
Und war eine Plage. Dann hat man das Schilfmeer, das sich teilte. Das war eine Taufe im Wasser. Sie gingen durch das Wasser. Sie kamen am anderen Ende lebendig heraus. Und die Feinde, die das Wasser durchquerten, starben letztendlich. Und dann hat man die Überquerung des Jordan. Das sind Beispiele für die Errettung Gottes durch das Wasser hindurch. Der Jordan ist besonders interessant, weil er auch aufgetürmt stand. Sie waren bis zu einem Punkt vorangekommen, an dem die Bundeslade ihnen voranging, nicht wahr? Und die Priester trugen sie. Und zu dieser Zeit war gerade Hochwasser. Wir müssen uns das gut ansehen, denn diese Dinge wurden als Vorbild für uns in unsere Zeit geschrieben. Die Hebräer waren also alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden, nachdem sie aus der Knechtschaft der Ägypter errettet worden waren. Wir sind aus der Knechtschaft der Sünde errettet worden. Und anstelle Ägyptens kommen wir aus Babylon heraus.
Richtig.
Das hat eine starke religiöse Verbindung. Sie wanderten weiter durch die Wüste und Christus gab ihnen geistliche Speise und geistlichen Trank. Das hatten wir gelesen. Und wir sind in den Tod und die Auferstehung Christi hineingetauft. Die Parallelen sind sehr wichtig und die Lehren ihrer Wanderung treffen auf uns zu.
Genau.
Wenn wir also errettet sind, dann sterben wir in der Taufe.
Ja.
Dann müssen wir der Sünde gestorben sein, aber lebendig für Gott sein.
Ja.
Römer Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir in der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Nun, Martin, wie weißt du, ob du ein Ritual vollzogen hast oder ob du wirklich diese völlige Veränderung erfahren hast?
An den Früchten sollt ihr sie erkennen.
An den Früchten. Nun, viele der Israeliten glaubten sicherlich dem, was Mose sagte, oder?
Ja.
Und sie folgten Mose.
Das taten sie.
Und sie wurden im Grunde in sein Glaubenskonzept hineingetauft, was die Tora ist. Und viele von ihnen fielen in der Wüste. Also hatten nicht alle eine wirkliche Bekehrung.
Das stimmt.
Könnte es in unserer Zeit genauso sein?
Definitiv.
Okay.
Leider müssen wir wiederholen, was unsere Vorgänger taten.
Israel weigerte sich zu glauben, dass Gott mit ihnen sein würde. Dieses Ereignis war der buchstäbliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 4. Mose 14, Vers 22 sagt, dass das 10. Mal war, dass Israel Gott versuchte. Nach 10 Vorfällen war es ziemlich klar, dass diese Generation Israeliten Gott in ihren Herzen nicht vertrauten, und so schwor Gott ihnen, dass sie nicht hineinkommen würden. Wenn man 4. Mose 22 liest, steht da, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich nun schon 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, hatte Gott denn Geduld mit ihnen?
Definitiv.
Gut.
Er war sehr geduldig und er hatte davor schon gezeigt, dass er mit anderen Menschen ebenfalls Geduld hatte.
War er mit uns nicht auch geduldig?
Sogar noch länger als mit ihnen.
Ja, sogar noch länger. Sogar noch länger. Sie gingen durch das Schilfmeer hindurch, die Wasser aufgetürmt daneben. Sie wurden dabei also auf Mose getauft. Das heißt, sie folgten ihm. Er streckte seinen Stab aus und sie folgten. Sie wurden im Grunde auf seinen Glauben getauft. Sie kamen an der anderen Seite heraus. Der Feind wurde vernichtet. Und sie waren überglücklich über ihre Rettung, nicht wahr?
Ja.
Und dann wanderten sie in die Wüste, wo Gott sagte, ich will sie prüfen, ob sie in meinem Gesetz wandeln oder nicht.
Richtig.
Martin, wie konnte Gott das sagen, wenn das Gesetz doch noch nicht gegeben war?
Dann hätte er es nicht sagen können.
Aber er sagte es.
Ja, er sagte es.
Okay. 2. Mose Kapitel 16, Vers 35 sagt, und die Israeliten aßen Manna 40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen. Bis an die Grenze des Landes Kanaan aßen sie Manna. 40 Jahre. Paulus nannte es geistliche Speise. Aber es war auch Speise für den Körper. Aber sie hätten eine Lektion lernen sollen. Denn damit waren viele Lektionen verknüpft. Wie lange man es aufheben konnte. Ein Wunder an jedem Freitag. Dann konnte man es 2 Tage lang aufheben. Es verweste nicht. Auch Christi Körper sah keine Verwesung. Die Parallelen sind wirklich wunderschön. Dann heißt es in 4. Mose 11, Vers 18 bis 20, und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen und ihr werdet Fleisch essen. Hier haben wir einen Typus, vor dem wir uns vorsehen müssen. Sie begehrten die Fleischtöpfe Ägyptens. Aber nicht nur die Fleischtöpfe Ägyptens, sie begehrten auch den Lauch und die Zwiebeln. Ist denn an Lauch und Zwiebeln etwas verkehrt?
Nein.
In meinem Garten wachsen sie haufenweise. Es ist nichts verkehrt an Lauch und Zwiebeln. Wir reden hier vom Gaumen, vom Geschmack und was damit verbunden ist. Aber das Problem war besonders das Fleisch. Denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben und ihr sollt essen, nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Nun, Martin, war das das erste Mal, dass sie Fleisch bekommen hatten oder das zweite Mal?
Das zweite Mal.
Passierte beim ersten Mal irgendetwas Schlimmes?
Nein.
Gott zeigte ihnen, dass es ihm missfiel, weil sie gegen Mose murrten, aber es machte ihnen nichts. Er tadelte sie nicht mit einer Plage.
Nein.
Doch dieses Mal schon. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Martin, wenn wir die Gesundheitsbotschaft nehmen, wie lange haben wir sie schon?
170 Jahre.
Das ist schon eine lange Zeit, oder? War Gott beim Verlangen nach Fleisch in der Ernährung und dem pervertierten Geschmack gegenüber sehr tolerant?
Ja, definitiv.
Ja, das war er. Wir leben in einem Land, in dem Fleisch gar nicht aus der Ernährung wegzudenken ist, nicht wahr? Und alles andere wird als Beilage oder Garnierung betrachtet.
Ja.
Und in der Kirche haben wir das gleiche Problem. Und Gott war sehr tolerant. Wir haben Aussagen im Geist der Weissagung, dass der Verzehr von Fleisch kein Prüfstein für die Gemeindezugehörigkeit ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich möchte keine Gemeinschaft mit dir haben, weil du Fleisch isst. Aber wir haben auch Aussagen, die erklären, dass das geistliche Urteilsvermögen nicht klar ist, wenn man Fleisch verzehrt. Und wir haben sehr starke Aussagen, dass man dem nicht trauen kann, was von vorne kommt, wenn das in Verbindung mit dem Verzehr von Fleisch steht.
If it is associated with the consumption of flesh foods. So it's a very important.
Es ist also eine ganz wichtige Frage. Gott hat in seiner Gnade versucht, sein Volk in die richtige Richtung zu unterweisen.
Das Gleiche, was er auch mit Israel machte.
Das Gleiche. Er war sehr tolerant, nicht wahr? Und
genau.
So tolerierte er es. Das ist kein Prüfstein für die Gemeindezugehörigkeit, überhaupt nicht. Aber dieses zweite Mal ist es mit einer Plage verbunden. Martin, wenn es einen Typus gab, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Antitypus geben wird?
100%.
Wenn seine Toleranz bis jetzt angedauert hat, ist es dann möglich, dass irgendwann in der Zukunft oder sogar schon jetzt die Toleranz oder sollte ich besser sagen, dieser Schutz weggenommen wird? Nicht, weil Gott so rachsüchtig ist, sondern weil wir stur sind. Meinst du?
Definitiv. Wir haben ja schon einige Zitate gezeigt.
Dann zeigen wir noch ein paar mehr.
Ja, zeigen wir noch ein paar mehr. Denn das ist einfach ein so wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, und die Leute wollen einfach nicht begreifen, dass das, was man isst und trinkt, auch mit moralischen Entscheidungen in Verbindung steht.
Ich finde das wieder höchst erstaunlich. Denn oft wägt man die Bibel und die Wissenschaft gegeneinander ab und muss sich dann entscheiden, wem man vertrauen will.
Okay. Wenn man sich die Statistiken ansieht, die in der Welt herausgegeben werden, Bezüglich den Krankheiten, die heute in der Welt vorherrschen und an denen Menschen erliegen, sind es hauptsächlich ältere Menschen, die schon an degenerativen Krankheiten leiden. Sie sind also schon in keinem guten Zustand, nicht wahr? Sie haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, haben Arthritis, sie haben schon vielerlei Probleme. Ihr Immunsystem ist schon geschwächt. Eine andere Kategorie, die oft aufgeführt wird, sind übergewichtige Menschen. Sie haben ein Problem. Mir scheint, wenn man sich nicht an die Gesundheitsprinzipien hält, dann fällt man in eine Gruppe mit höherem Risiko, was die heutigen Plagen angeht. Gibt es da vielleicht eine Parallele, die wir hier herauslesen können?
Definitiv.
Was schlägst du also Gottes Volk in Anbetracht der Geschichte Israels vor?
Mein Vorschlag ist der gleiche wie in einem der vorigen WhatsApp-Profs. Wäge die Wissenschaft, der du vertraust, gegen die Bibel ab. Wenn die Wissenschaft dazu passt und übereinstimmt, dann bist du auf der richtigen Spur. Dann halte dich daran. Doch wenn es im Widerspruch mit der Bibel steht, wie wir es hier gezeigt haben, dann sollte man unabhängig davon, ob die Welt sagt, das ist das Richtige, der Bibel folgen.
Richtig. Die Welt vertritt vehement, dass tierisches Protein die beste Quelle ist. Und das kommt von dem völlig irrigen Konzept, das festgelegte, dass tierisches Eiweiß von besserer Qualität sei als pflanzliches Protein und die hauptsächliche Eiweißquellen sein sollten, wegen der Aminosäurenzusammensetzung, die ein vollständiges Protein ist. Aber man sollte sich natürlich nicht völlig einseitig von nur einem Lebensmittel ernähren. Das entspricht nicht unserer Natur. Wir haben in einer der letzten Folgen von Niacinmangel gesprochen. Wenn man beispielsweise kein Brot oder Weizen hat, aber dafür ausschließlich Mais, kann man einen Niacinmangel haben, aber wenn man Weizen dabei hat, hat man natürlich weder diesen Mangel noch diese Krankheiten. Gott hat also eine große Vielfalt vorgesehen und er möchte, dass wir diese Vielfalt genießen. Aber die moderne Gesellschaft wischt diese Vielfalt beiseite und konzentriert sich auf tierisches Eiweiß. Und Martin, was gibt es denn heute Abend? Rind oder Hühnchen?
Rind, weil Hühnchen ja ein Gemüse ist.
Du hast ja so recht, das war früher immer mein Argument. Aber denk doch einmal darüber nach. Das sagen doch die Leute. Ich habe nie gehört, dass jemand auf die Frage, was gibt es heute zum Abendessen, antwortet, heute gibt es Kartoffeln. Oder es gibt Brokkoli. Oder aber es gibt Karotten. Nie. Es heißt immer Rind oder Hühnchen oder Lamm oder Schwein oder was auch immer. Das ist das Abendessen. Was ist dann der Rest?
Sowas nebendran.
Beilagen, Garnitur.
Ja, Garnitur.
Das ist eine Typologie und wir sind auf dem besten Weg, sie zu erfüllen. Und ich glaube, dass diese zweite Hälfte mit falscher Ernährung und der falschen Art von Gelüsten unter Gottes Volk mit einer Plage in Verbindung stand. Hier ist es ziemlich klar, dass Gott diese Plage sandte. Aber man kann es doch auch so interpretieren, dass Gott in der Endzeit eine Plage zulässt, nicht wahr?
Ganz genau.
Nun gut. Das nur als Warnung an Gottes Volk, dass der Lebensstil in der Endzeit eine ganz wichtige Rolle spielt, abgesehen vom geistlichen Aspekt. Ich denke, wir haben das schon einmal gelesen. Aber weil es in der Welt so selten zitiert wird, dachte ich, dass es eine gute Sache wäre, es noch einmal zu lesen. Denn Wiederholung ist eine ganz wichtige Sache.
Ja, wir haben das von unseren Nachrichten in den Medien gelernt, dass sich bei ständiger Wiederholung bestimmter Dinge Leute daran gewöhnen.
Martin, folgst du einem guten Beispiel?
Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Vorbild ist.
Die in der Heiligen Schrift verordnete Heiligung schließt das ganze Wesen ein. Leib, Seele und Geist. Paulus betete für die Thessalonicher, dass ihr Geist ganz samt und Seele und Leib müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Ein andermal schrieb er an die Gläubigen: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, da das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Ein Zitat aus Römer 12, Vers 1. Den Juden war befohlen worden, Gott nur solche Tiere zum Opfer zu bringen, die keine Krankheiten oder Makel hatten. So wird von Christus gefordert, dass sie alle ihre Kräfte im bestmöglichen Zustand für ihren Dienst für den Herrn bewahren. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 11, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das Wort Gottes wird nur einen schwachen Eindruck auf der Seele hinterlassen, deren Kräfte durch irgendeine Sünde Befriedigung betäubt sind. Das Herz kann sich die Heiligung für Gott nicht bewahren, während tierischen Gelüsten und Leidenschaft auf Kosten von Gesundheit und Leben nachgegeben wird. Paulus schreibt an die Korinther: Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so sollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. 2. Korinther 7, Vers 1. Und unter der Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, rechnet er auch Selbstbeherrschung. Nun, Martin, jetzt werden die Leute sagen, wir essen nur reines Fleisch. Reines Essen, reine Tiere. Ich habe schon vor einigen Jahren eine Reihe von Vorträgen über die Zustände in der Fleischindustrie gehalten, was an die Tiere verfüttert wird und wie sie gehalten werden. Wenn man sich andererseits die Kriterien ansieht, die die Bibel in Verbindung mit einem unreinen Tier nennt, so wird man als erstes herausfinden, dass alle Fleischfresser unrein sind. Jede einzelne. Es gibt keinen einzigen Fleischfresser, der rein ist.
Stimmt.
Nur Pflanzenfresser werden als rein angesehen. Und dann auch nur solche Pflanzenfresser, die ihr Fressen nicht ein zweites Mal recyceln, wenn sie es schon ausgeschieden haben. Anders gesagt, die keine Koprophagen sind, wie beispielsweise Kaninchen oder Pferde, die eine Fermentation im Dickdarm haben und es ein zweites Mal durchschicken. Die sind unrein, weil die Giftstoffe sich buchstäblich anreichern. Und dazu wurden auch Experimente gemacht, wobei Fleischextrakt aus unreinen Tieren und reinen Tieren zugegeben wurde und dann die Auswirkung auf beispielsweise Bohnen betrachtet wurde. Wenn es ein reines Tier war, hemmte es das Wachstum nicht, doch bei einem unreinen Tier wurde das Wachstum gehemmt. Bei uns wird das Gleiche passieren, nicht wahr? Gott versuchte also, sein Volk zu einem vegetarischen Lebensstil zurückzuführen. Wir hatten diese Botschaft schon seit mehr als 100 Jahren. Und viele von unseren Leuten ignorieren sie. Früher oder später werden sie umso mehr immungeschwächt, je mehr sie Gelüste haben. Und desto wahrscheinlicher wird es sein, dass sie einer Plage erliegen. Das ist jetzt eine ziemlich unverblümte Sprache, aber so wird es sein. Nun, ich denke, in der heutigen Zeit gibt es auf dem Planeten so etwas wie ein reines Tier nicht mehr. Denn sogar wenn sie freilaufend gehalten werden und sich dort ernähren, sind sie immer noch von Zoonosen betroffen. Das heißt, von Krankheiten, die das Tier treffen. Diese Krankheiten überspringen jetzt die Arten. Früher hatte man Vogelgrippe und sie betraf Vögel. Jetzt trifft Vogelgrippe auch die Menschheit. Früher hatte man Schweinegrippe und Schweine bekamen sie. Jetzt bekommen Menschen sie. Früher gab es Maul- und Klauenseuche. Nimm all diese Viruserkrankungen. Jetzt treffen sie auch die Menschen.
Now it affects humanity.
Meiner Meinung nach gibt es heute so etwas wie ein reines Tier gar nicht mehr, selbst unter den besten Umständen. Denn man kann ein freilaufendes Huhn haben und das kann immer noch eine Viruskrankheit bekommen, nicht wahr? Die auf Menschen übertragbar ist. Und wir haben diese Botschaft, dass in dem Maße, wie die Bosheit der Menschen zunimmt, die Krankheiten zunehmen. Die Zeit wird kommen, wenn es nicht mehr sicher ist, irgendein tierisches Produkt zu verzehren, sei es Milch oder Fleisch oder irgendwas. Wir haben diese Botschaft schon. Hat Gott uns Alternativen gegeben?
Ja.
Gibt es also Leute, die Ersatz haben wollen, das wie das Echte schmeckt? Gibt es für sie genug in den Regalen?
Ja, und man kann es sich zubereiten, wie man mag. Man kann es auch selbst herstellen.
Es mangelt also keinem irgendetwas.
Nein.
Es gibt Aussagen, dass Gott seinem Volk in verschiedenen Teilen der Welt kulinarisches Wissen geben wird. Also, wenn du jetzt wirklich ein verwöhnter Gaumen bist, dann kannst du dir das Essen aus verschiedenen Erdteilen ansehen und wir haben Zugang zu unendlich vielen Rezepten.
Stimmt.
Recipes galore.
Correct.
Man kann indisches Essen eingeben und bekommt indische Rezepte. Man kann asiatische Nahrungsmittel bekommen. Man kann alles unter der Sonne bekommen. Und man kann ein kulinarisches Erlebnis haben, ohne dass auch nur eine Spur von Fleisch oder tierischen Produkten in den Mund gelangt. Wir haben also keine Ausrede, oder?
Nein, wirklich nicht.
Und finden unsere Leute immer noch Ausreden?
Ja.
Hat Gott Wohlgefallen an denen, die immer noch Ausreden finden?
Nein. Denn wie wir gezeigt haben, ist der erste Grund, dass Gott möchte, dass unser Verstand klar ist. Und dazu möchte er auch, dass du gesund bist.
Sehr richtig. Er sorgt sich um beides. So lesen wir im Geist der Weissagung, diesem Zweig des Werkes Gottes, das heißt die Gesundheitsbotschaft, wurde nicht die nötige Aufmerksamkeit gewidmet und durch diese Vernachlässigung ging viel verloren. Wenn die Kirche ein größeres Interesse an den Reformen bekunden würde, durch die Gott selbst danach strebt, sie für sein Kommen zuzubereiten, wäre ihr Einfluss bei weitem größer, als er jetzt ist. Martin, das ist eine unglaubliche Aussage. Soll das heißen, dass so viele die Gesundheitsbotschaft vernachlässigen, dass das ihren Einfluss verkümmern ließ?
Richtig. Das ist traurig.
Gott hat zu seinem Volk gesprochen und er sieht es vor, dass sie seine Stimme hören und ihr gehorchen. Auch wenn die Gesundheitsreform nicht die dritte Engelsbotschaft ist, ist sie doch eng mit ihr verbunden. Diejenigen, die die Botschaft verkünden, sollten auch die Gesundheitsreform lehren. Es ist ein Thema, das wir verstehen müssen, um für die Ereignisse vorbereitet zu sein, die nahe vor uns liegen. Nun, Martin, was denkst du, wie wichtig diese Botschaft ist?
Sehr wichtig.
Sehr wichtig. Es ist der rechte Arm der dritten Engelsbotschaft.
Das heißt, es wird deine Entscheidung beeinflussen.
Ja, es wird deine Entscheidung beeinflussen. Und wenn du einfach mitläufst und nichts veränderst, wirst du einfach mitgerissen. Denn laut dem Geist der Weissagung wirst du kein Urteilsvermögen haben.
Das sind harte Worte. Aber wenn er das sagt, müssen wir vertrauen, dass es so sein wird.
Er sagt in den Psalmen, sie gierten voller Begierde und er sandte Schwindsucht oder Auszehrung in ihre Seele. Anders gesagt, ist es nicht Gott, der dich straft, sondern du bist derjenige, der sich selbst bestraft.
Durch eine getroffene Wahl.
Durch eine Entscheidung. Okay, jetzt können wir in die Physiologie gehen, was tierische Produkte verursachen. Tierisches Fett verstopft das System. Tierisches Fett hemmt die Funktionsweise deines Gehirns. Wenn man das Falsche isst, ohne die komplexen Kohlenhydrate, hat man nicht die richtige Gehirnnahrung. Unser Gehirn läuft mit Kohlenhydraten und braucht die richtige Zusammensetzung. All diese Faktoren beeinflussen unser Denken.
Im Grunde ist es recht elementar und einfach. Du liest, dass es heißt, iss nicht das Fett.
Richtig. Von den Tieren.
Ja, von den Tieren. Er gibt keinen Grund dafür an, sondern sagt, ess das nicht. Aber jetzt hat man die Wissenschaft, die versucht zu beweisen, dass Fett von Tieren gut für dich ist.
Aber tierisches Fett besteht aus Stearinsäure. Das ist eine gesättigte Fettsäure. Nun, einige Pflanzenfette sind auch gesättigte Fette, wie beispielsweise Kokosöl. Aber das sind keine Stearinsäure.
Richtig.
Das ist Palmitinsäure. Und das Interessante ist, dass Palmitinsäure anders verstoffwechselt wird als Stearinsäure. Es ist ein Fett, das im menschlichen Körper einfach gebraucht und umgesetzt werden kann, wogegen Stearinsäure eingelagert wird. Zum Beispiel in den Blutgefäßen. Es beeinflusst den Sauerstofftransport, das Herz-Kreislauf-System. Die Unterschiede sind einfach erstaunlich. Die pflanzlichen Fette, die wir verzehren sollten, wären zum Beispiel gesättigte Fette wie Kokosöl und so weiter. Einfach ungesättigte Fette, wie wir sie in Nüssen, Samen und Oliven vorfinden. Das Öl, wie man es in der Olive vorfindet, ist äußerst gesund.
Richtig. Das bringt mich zu dem Gesichtspunkt zurück, den ich vorhin angesprochen hatte. Die Bibel sagt, halte dich vom Fett fern,
ja,
von diesem tierischen Fett. Denn als er davon sprach, kein Fett zu essen, ging es um das Fett der Tiere.
Richtig.
Wenn jetzt deine Wissenschaft nicht mit der Bibel zusammenpasst, ist es eine falsche Wissenschaft.
Richtig.
So einfach ist es.
Als die Gefäße der Witwe mit Öl gefüllt wurden, war es da tierisches Fett oder Olivenöl?
Olivenöl.
Ja, es war Olivenöl. Es gibt viele Aussagen in der Bibel und die Wissenschaft stützt sie. Es gibt keinen Wissenschaftler in der Welt, der seine Sache wirklich versteht, der tierisches Fett empfehlen würde. Also Martin, eine der Lektionen, die die Israeliten lernen mussten und die für uns als Vorbild niedergeschrieben wurde, ist die bezüglich der Ernährung, nicht wahr? Sie hatten damit wirklich Probleme. Und als sie dann nach Kanaan kamen, erlaubte Gott ihnen, es so zu machen, wie sie es wollten. Aber er sagte ihnen, ich möchte nicht, dass ihr meine Gesundheitsgesetze übertretet.
Ja.
Und er gab Mose einen sehr detaillierten Satz an Gesundheitsgesetzen. Wenn sie sich daran gehalten hätten, hätten sie geistliches Urteilsvermögen gehabt.
Genau.
Gott sagte, dass er an dieser Generation kein Wohlgefallen hatte. Und wir werden uns einige dieser Dinge betrachten. Als sie schließlich an der Grenze von Kanaan ankamen und nach Kanaan hineingehen sollten, sandten sie 12 Kundschafter aus. Nun, Martin, wie viele dieser 12 kamen mit einem guten Bericht zurück?
Nur zwei.
Josua und Kaleb. Und 10 von ihnen brachten schlechte Nachrichten, nicht wahr? Befassen wir uns doch etwas näher damit. Josua und Kaleb waren auf Mose getauft worden. Ist das richtig?
Ja.
Was auch immer Mose also aufschrieb und glaubte, hatten die beiden verinnerlicht. Und was sie aßen, diente ihnen nicht nur als Nahrung, sondern war für sie auch geistige Speise. Sie nahmen also im Glauben zu. Sie sahen, was am Schilfmeer geschehen war. Sie sahen, was in der Wüste geschehen war, und sie nahmen die Lektionen an. Sie waren 2 der Spione, die losgeschickt wurden, Josua und Kaleb. Glaubten sie, was Mose glaubte?
Ja.
Glaubten sie deshalb auch, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch durchführen konnte? Bauten sie ihren Glauben auch auf Erfahrungen in der Vergangenheit?
Richtig, das taten sie.
Sie sahen, was er mit den Ägyptern gemacht hatte. Sie glaubten, dass er das mit den Kanaanitern machen würde. Als sie dann die Riesen sahen, schlotterten ihnen da die Knie?
Nein, sie blieben stark.
Nein, denn was war mit den Ägyptern geschehen? Sie hatten nicht einmal das Schwert gezogen, nicht wahr?
Das stimmt.
Und als sie zurückkamen, sagten sie, wir können es sehr wohl einnehmen. Und es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Weißt du, was ich interessant finde? Ich glaube nicht, dass Josua und Kaleb diese Weintrauben trugen. Ich denke, dass es einer von den anderen 10 tat. Und trotzdem hatten sie Einwände. Brachten Josua und Kaleb ein gutes Zeugnis?
Ja, sie hatten ein positives Zeugnis. Also es war ein gutes Zeugnis.
Ah, sie brachten ein gutes Zeugnis. War das Zeugnis, das Josua und Kaleb brachte, in Übereinstimmung mit dem, was Mose geschrieben hatte?
Ja.
Was Mose geschrieben hatte, war bekannt als das Gesetz. Die Tora, nicht wahr?
Ja.
Was sie glaubten, war also das Gesetz. Und das Zeugnis, das sie brachten, war in Übereinstimmung mit dem Gesetz.
Richtig.
Nun, denkst du, dass sie dem Gesetz glaubten und das Zeugnis das bestätigte?
Ja.
Könnten wir also sagen, dass die zwei Kundschafter gewissermaßen für das Gesetz und das Zeugnis stehen?
Ja. Hm? Definitiv.
Und die anderen zehn? Glaubten sie der Tora, dass Gott das für sie tun würde?
Es gab bestimmte Teile, die sie glaubten, aber sie glaubten nicht, dass Gott sie erretten könnte.
Die Riesen sind zu groß. Wir können das nicht. Wir können nicht mit ihnen kämpfen. Vergesst es. Das ist eine aussichtslose Sache. Ja, das Land ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber ihr Kerle habt uns getäuscht. Wir wollen zurück nach Ägypten.
Ja.
Sagten sie das nicht? Es wäre zu schwierig? Martin, steckt darin eine Lehre?
Na, definitiv.
Gut. Was war das Verhältnis? Das Verhältnis lässt einen schon erschrecken, oder?
10-2.
Und als diese beiden einen guten Bericht abgaben, hob das Volk da nicht Steine auf?
Ja, sie wollten sie zu Tode steinigen.
Auf wessen Seite stellten sie sich?
Na, auf
die der Zehn. Es ist interessant und ich denke, ich habe da auch das Zitat dabei, in dem der Geist der Weissagung erklärt, dass wenn es auch 10 mit einem guten Bericht gewesen wären, das Volk sich immer noch auf die andere Seite mit dem schlechten Bericht gestellt hätte, wenn es auch nur 2 gewesen wären.
Das ist richtig.
Okay, was sagt uns das über den geistlichen Zustand des Vorbereitetseins bei der Mehrheit von Gottes Volk?
Sie sind nicht bereit.
Sie sind nicht bereit, es anzupacken.
Sie sind nicht bereit, nach Kanaan hineinzugehen.
Sie sind nicht bereit. Und sie wurden zurückgeschickt.
Ja.
Sie waren schon 2 Jahre unterwegs gewesen. Und als sie jetzt zurückgeschickt wurden, machte das insgesamt 14 Jahre aus. Sie mussten noch weitere 38 Jahre umherziehen, ohne Kanaan zu erreichen. Okay. Diese beiden Kundschafter, wenn sie für das Gesetz und das Zeugnis stehen und sie jetzt zurückgehen müssen, weil keiner darauf gehört hatte, haben wir dann irgendetwas Ähnliches, was in der Adventsbewegung geschah?
Ja.
Hätten sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eingehen können?
1888.
Ja. Martin, sag mir doch nur Interesse halber. Wie viele damals, 1888, einen guten Bericht abgaben?
Ganze 2.
2? Waren das nicht Jones und Wagner?
Ja.
Wie viele sind das? Jones 2. Und Wagner, das macht doch 2. 2 gaben einen guten Bericht. Wie viele hoben Steine auf?
Der Rest.
Haben wir also diese Geschichte wiederholt?
Ja, wir haben die antitypische Erfüllung.
Ja, wir haben es antitypisch erfüllt. Und wir gingen zurück und zogen umher. Zum Glück für dich und mich, weil wir ja die nächste Generation sind, die hineinkommen könnte. Du bist sogar noch eine Generation nach mir, oder?
Ja.
Das ist doch interessant, oder?
Sehr interessant.
2 hatten einen guten Bericht.
Das ist doch ein Augenöffner, wo wir uns im Strom der Zeit befinden.
Das ist faszinierend, Martin. Und das war 1888. Das liegt schon eine lange Zeit zurück, nicht wahr? Gott hatte also kein Wohlgefallen. Und viele von ihnen mussten in der Wüste sterben. Und dann kam der zweite Versuch, hineinzukommen. Aber lass uns etwas aus Patriarchen und Propheten lesen. Das Maß der kanaanitischen Missetaten war voll. Der Herr wollte nicht länger Nachsicht mit ihnen üben. Wenn er ihnen seinen Schutz entzog, würden sie eine leichte Beute werden. Durch Gottes Bund war das Land ja den Israeliten zugesichert, aber sie glaubten dem unwahren Bericht der gewissenlosen Kundschafter und dadurch wurde die ganze Gemeinde irregeführt. Die Verräter hatten ihr Werk getan. Hätten nur 2 Männer solch schlimmen Bericht erstattet und alle anderen 10 dazu ermutigt, das Land im Namen des Herrn einzunehmen, hätten sie ihn ihrem leichtfertigen, wörtlich, bösen Unglauben doch den Rat der zwei Wort gezogen. Aber es gab hier nur zwei, die das Recht vertraten, während 10 auf der Seite der Empörung standen. Wir haben ihre Geschichte wiederholt, wortwörtlich. Außer, dass sie nicht Caleb und Josua hießen, sondern Jones und Wagner. Laut klagten die unredlichen Kundschafter Caleb und Josua an. Es erhob sich sogar der Ruf, sie zu steinigen. Und der unsinnige Pöbel griff tatsächlich zu Wurfgeschossen, um diese treuen Männer zu töten. Mit wütendem Geschrei stürmten einige auf sie los. Da fielen ihnen plötzlich die Steine aus den Händen. Sie verstummten und bebten vor Furcht. Gott selbst griff ein und gebot ihrem mörderischen Vorhaben Einhalt. Die Herrlichkeit seiner Gegenwart erhellte die Stiftshütte wie ein flammendes Licht. Alles Volk sah das Zeichen des Herrn. Ein Mächtigerer als sie hatte sich offenbart und keiner wagte noch, Widerstand zu leisten. Die Kundschafter jedoch, die so ungünstig berichtet hatten, duckten sich schreckensbleich und schlichen mit angehaltenem Atem zu ihren Zelten. Martin, wir leben jetzt in einer antitypischen Welt. Und wenn wir auf die Welt und die Informationen blicken, die aus unseren Reihen kommen, gibt es da eine große Menge, die ruft, dass wir in der Endzeit leben und nach Hause gehen? Und wenn wir getreu den Prinzipien feststehen, wir es sehr wohl schaffen können, in das Land hineinzukommen? Oder ist es nur eine Minderheit?
Eine Minderheit. Leider.
Vielleicht 2 von 12? Denkst du, dass das möglich ist?
Ja, das Verhältnis besteht immer noch so.
Denkst du, dass die anderen lautstark gegen sie schreien und sie mit allen möglichen abfälligen Namen bedenken? Ist das möglich?
Ja, definitiv.
Indem sie in ihren kleinen geistlichen Zeitschriften gegen jene Artikel schreiben, die versuchen, Alarm zu schlagen, dass die Zeit gekommen ist?
Ja, genau, das geschieht.
Glaubst du, dass sich Lager bilden, die sagen, dass jene eine Gefahr für die Gesellschaft und die Kirche sind und wir Steine aufheben sollten, um sie loszuwerden?
Ja.
Glaubst du, dass das möglich ist?
Martin,
versuchst du mich gerade in Unruhe zu versetzen?
Nein.
Aber ich sage es immer noch, wir könnten es sehr wohl schaffen.
Wenn wir uns den Typus betrachten, sehen wir, dass wir im Antitypus nichts zu fürchten haben, wenn wir auf Gottes Seite sind.
Wenn wir auf der Seite Gottes sind, wenn Christus kommt und da dieser himmlische Glanz ist, dann wollen vielleicht einige zu ihren Zelten rennen.
Richtig.
Martin, wie sehr bist du davon überzeugt, dass wir den Höhepunkt des Antitypus erreicht haben?
Ich bin 100%ig überzeugt.
Ja? Bist du das? 2 kommen schließlich hinein, Josua und Caleb. Nur 2 aus dieser riesigen Menge.
Jetzt beim 2. Mal am Jordan,
ja,
oder?
Ja, beim 2. Mal.
Also nach diesen 38 Jahren war nicht einer dieser 10 Kundschafter dabei.
Und kam hinein. Kein einziger. Das ist doch eine sehr ernste Angelegenheit, oder? Okay. Als sie das 2. Mal an die Grenze kamen, wie viele Kundschafter schickten sie hinein?
Nur 2?
Keine 12?
Nein.
Das ging ja vorheriges Mal nicht so gut aus, nicht wahr?
Nein.
Darin steckt auch ein Antitypus, der auch faszinierend ist. Anders gesagt, waren diese Menschen jetzt bereit, hineinzugehen. Ja, sie glaubten dem Gesetz und dem Zeugnis. Und 2 Kundschafter gingen hinein. Es war nicht notwendig, 12 loszuschicken. Und 2 steht für das Gesetz und das Zeugnis.
Das stimmt.
Sie glaubten daran. Sehen wir uns an, was mit denen geschah, die diesen beiden glaubten, dem Gesetz und dem guten Zeugnis. Als die beiden zurückkamen, brachten sie da ein gutes Zeugnis?
Ja.
Ja.
Ein sehr gutes.
Sie sprachen über die Unterhaltungen, die sie gehört hatten und dass sie es mit Sicherheit schaffen konnten. Und sie trafen diese Dame namens Rahab, nicht wahr? Nun, Rahab war eine Hure und sie wohnte auf der Mauer. Nun, in der Bibel ist die Mauer um eine Stadt der Schutz. Und das Symbol, das Gott für seine Gemeinde gebraucht, die Mauer rundherum, wird durch das Gesetz repräsentiert. Nun, Rahab wohnte auf der Mauer, genauer in der Mauer, denn die Mauern waren sehr dick und in die Mauern integriert befanden sich Wohnungen. Typologisch können wir doch sagen, dass Rahab eine Frau ist. Und eine Frau steht für eine Kirche, und zwar eine Kirche, die abgefallen war. Denn das wird ja durch eine Hure dargestellt, nicht wahr? Wenn wir das antitypisch sehen wollen. Also sogar noch an einem Ort wie Jericho, das eine Stadt voller Götzenverehrung war, gab es eine Frau, die immer noch eine gewisse Verbindung mit der Mauer hatte. Und ihr wurde das Versprechen gegeben, dass sie samt ihrer ganzen Familie und alle, die in ihr Haus kommen würden, Rettung finden würde.
Ja, richtig.
Werden also am Ende jene Kirchen, die sich das Gesetz und das Zeugnis nicht bewusst gewesen waren, werden einige von ihnen schließlich zu dem Entschluss kommen, dass sie sich auf die Seite von Gottes Volk stellen müssen?
Ja.
Und sie lassen eine rote Schnur hinab, nicht wahr? Die für das Opfer Jesu steht. Was bedeutet, dass sie die Versöhnung Jesu Christi angenommen haben und auch die zwei Zeugen, das Gesetz und das Zeugnis, das zu ihnen gekommen war,
genau,
und sich Gottes Volk anschließen, nicht wahr? Wie eng schlossen sie sich Gottes Volk an? Wenn man zu Ruth Kapitel 4 geht, heißt es ab Vers 21, Salmon zeugte Boas. Dieser Vers sagt nicht, wer Boas Mutter war, aber wer war sie?
Rahab.
Rahab, die Hure. Und wer war Salmon? Er könnte einer der Kundschafter gewesen sein, oder?
Ja.
Also heiratete einer der Kundschafter Rahab. Und sie zeugten Boas. Und Boas zeugte Obed. Und Obed zeugte Isai. Und Isai zeugte David. Wen heiratete denn Boas?
Ruth.
Ja, Ruth. Sie war eine Moabiterin. Hier sind also Schwesterkirchen, um es einmal so zu nennen. Denn die Moabiter stammten von Lot ab. Von den Töchtern Lots.
Ja.
Sie waren auch abgefallen und Huren und so weiter. Aber manche von ihnen sagten wie Ruth: Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Kommt doch aus ihr heraus, mein Volk, und schließt euch denen an, die dem Gesetz und dem Zeugnis glauben. Nun, es ist doch interessant, dass Christus all diese in seinen Stammbaum aufnimmt.
All of these into his own genealogy.
Das bedeutet von allen Enden der Erde.
Das ist so erstaunlich. Ja. Die Typologie erstaunt mich immer wieder.
Und das Einzige, was sie tun mussten, um ein Teil davon zu werden, war das Gesetz und das Zeugnis zu glauben.
Richtig. Glaubte Rahab den Kundschaftern?
Ja.
Aha. Also glaubten sie dem Zeugnis?
Richtig.
Und sie glaubten dem Gesetz, denn sie hatte gesehen, was jene durchlebt hatten. Sie wusste alles, was mit den Ägyptern geschehen war und so weiter. Und sie hatten Angst. In dieser Geschichte liegt eine wirklich erstaunliche Typologie. Lesen wir doch noch aus dem Geist der Weissagung. Wenige Kilometer jenseits des Flusses, ihrem Lagerplatz gerade gegenüber, lag das große, stark befestigte Jericho. Diese Stadt war tatsächlich der Schlüssel zum ganzen Lande und für Israels Erfolg ein furchtbares Hindernis. Deshalb schickte Josua zwei junge Männer als Kundschafter hinein, um etwas über die Bevölkerung, ihre Hilfsquellen und ihre Stärke ihrer Befestigung zu erfahren. Das war recht gefährlich, denn die erschreckten, argwöhnischen Bewohner waren ständig auf der Hut. Nun, Martin, meinst du, dass wir jetzt, da wir zum zweiten Mal hineingehen, denn beim zweiten Mal werden wir mit Sicherheit hineingehen. Nicht wahr?
Definitiv.
Denkst du, dass es da große Gefahren geben wird?
Ja.
Wird die Stadt äußerst stark befestigt aussehen?
Ja.
Und diese Stadt muss niedergerissen werden, nicht wahr? Und die Bibel spricht im Buch Offenbarung viel über eine Stadt, die eine feindliche Stadt ist.
Das stimmt.
Gut. Die Leute dort waren offensichtlich erschreckt und argwöhnisch und ständig auf der Hut und die Botschafter waren in großer Gefahr. Doch Rahab, eine Einwohnerin Jerichos, rettete sie unter eigener Lebensgefahr. Als Dank für diese Freundlichkeit versprachen sie ihr Schutz, wenn die Stadt eingenommen würde. Wohlbehalten kehrten die Kundschafter mit der Nachricht zurück. Zitat: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Gibt es einen Antitypus?
Definitiv.
Obwohl die Chancen für uns doch so schlecht stehen, nicht wahr?
Ja, obwohl es nur eine kleine Minderheit ist, werden die Leute erschreckt sein.
Am Ende, denn wenn sie sehen, dass sich die Zeichen erfüllen, werden sie nämlich wissen, dass sie getäuscht worden sind, nicht wahr?
Das wäre vielleicht ein guter Grund, es nicht immer mit der Mehrheit zu halten.
Das stimmt. Man hatte in Jericho offen gesagt, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat, vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was er den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordan getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es war keine mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Es kann sein, dass sie Steine aufheben oder das Schwert gegen dich ziehen, um dich umzubringen. Aber Gott wird eingreifen. Nun, Martin, da gibt es diese Geschichte von der Heilung am Teich Bethesda im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Sie ist sehr interessant. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Interessant ist, dass die King James sagt, dass da der Schafmarkt ist, wo Opfertiere verkauft werden. Und er hatte 5 Säulenhallen. Die Zahl 5 steht für die Menschheit, die 5 Sinne und so weiter. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wenn nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch immer geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Nun, Martin, das ist eine sehr interessante Geschichte mit einer sehr interessanten geistlichen Anwendung. Einige Bibelübersetzungen sagen, dass dieser Teil mit den Bewegungen des Wassers nicht dastehen sollte. Und sie stimmen dem nicht zu, dass beispielsweise die King James oder Schlachter ihn mit dazugenommen hat. Was natürlich ein Trauerspiel ist, denn es ist schon traurig, wenn man bestimmte Teile herausnimmt.
Und wenn man die geistliche Bedeutung davon einmal verstanden hat, dann macht es die Tragödie dessen noch deutlicher, dass man es einfach herauslässt.
Genau. Was dieser Teil der Geschichte besagt, bedeutet nicht, dass es wahr ist. Dass nämlich die Menschen heil wurden, wenn sie herauskamen. Aber die Leute glaubten das, nicht wahr? Sie hatten also ein Glaubenssystem entwickelt, das sich darauf stützte, dass bestimmte Ereignisse eintreten mussten. Wir haben in der heutigen Welt ein sehr ähnliches religiöses System, bei dem Gott augenscheinlich gewisse Menschen heilt, wenn sie durch ein bestimmtes Wasser oder zu bestimmten evangelischen Treffen gehen und dergleichen. Wobei die Menschen hinfallen, aufstehen und ihre Krücken wegwerfen. Und die Woche darauf sieht man sie wieder mit ihren Krücken laufen. Und es ist ein Glaubenssystem voller, wenn ich doch nur das tun könnte, wenn ich nur durch Lauteres gehen könnte und etwas heiliges Wasser auf mir hätte und dann könnte ich von egal welcher Krankheit an der ich leide geheilt werden. Wenn ich doch nur eine Pilgerreise zum Vatikan machen könnte. Wenn ich doch nur eine Entscheidung haben könnte. Wenn ich doch nur nach Guadalupe gehen könnte, um vielleicht dort geheilt zu werden. Und so weiter und so weiter. Oder wenn ich doch nur zu den Heilern auf den Philippinen gehen könnte, die ohne OP ihre Hände in meinen Körper stecken und einen Tumor entfernen, dann wäre ich gesund. Diese Art von Religion hat die Welt. Es ist eine Religion, die auf Wunder wartet. Und die Bibel sagt, dass die Menschen durch die Wunder verführt werden.
Das stimmt.
Sie hatten also eine Form der Religion. Also, dieser Mann lag da zusammen mit einer Menge kranker, blinder, lahmer und abgezerrter Menschen. Er lag seit 38 Jahren dort. Diese Zahl ist keine willkürliche Zahl.
Nein.
Die Kinder Israels waren schon 2 Jahre unterwegs, als sie an die Grenze kamen. Und wegen ihres Unglaubens wurden sie zurückgeschickt.
Ganz genau.
Und sie mussten weitere 38 Jahre umherziehen. Das ist eine Beschreibung des Zustands der Kinder Israel. Ihm ging es genauso wie den Kindern Israels, die umherzogen. Sie konnten nichts leisten. Sie wussten nicht, wohin. Sie war blind und verkümmert. Ihre Religion war verkümmert. Sie basierte auf Fabeln und Fantasiegebilden.
Genau.
Es war spirituelle Formation in Reinkultur. Es war eine leere, formale Religion.
Ja.
Und Jesus ignorierte einfach das dumme Wasser, ging zu ihm hin und fragte ihn, willst du gesund werden? Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Sagte Jesus zu ihm, komm, lass mich dir ins Wasser helfen?
Nein. Nein.
Er distanzierte sich von der Dummheit dieses Glaubens, nicht wahr? Sind die Kirchen der Welt im gleichen Zustand? Meinst du auch, dass sie krank, blind, lahm und ausgezehrt sind?
Ja.
Und wir sind dabei, nach Kanaan hineinzugehen. Er lag da 38 Jahre lang. Es war an der Zeit, heimzugehen. Oder nicht?
Doch, ja.
Meinst du, dass es für uns Zeit ist, heimzugehen?
Ja, definitiv.
Sind wir lang genug in dieser Wüste umhergezogen?
Ja.
Werden wir 12 oder nur 2 Kundschafter ausschicken?
2.
Nur das Gesetz und das Zeugnis. Das genügt, nicht wahr? Und wir werden diesen Jordan überqueren. Und zugleich wurde der Mensch gesund, denn sein Glaube gründete sich nicht auf Liturgie. Es war ein Glaube, der darauf stützte, was Jesus versprochen hatte und was die Bibel versprochen hatte. Und das ist die Art von Heiligung, die wir brauchen. Der Kranke, lahme und ausgezehrte Mann, dieser Mensch war geistlich, spirituell, ausgezehrt, verkümmert. Er hatte nicht den Glauben Abrahams, oder? Martin, ich finde es sehr aufschlussreich, wenn man sich Abraham betrachtet und auch die Verheißungen für Abraham. Da gibt es bestimmte Parallelen, die wir beachten müssen. Ich möchte das kurz ansehen, denn es gab diese 7 Verheißungen mit Segnungen, die Abraham gegeben wurden. Mit einer Bedingung.
Ja, das stimmt.
Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 12, 1-3. Er ist der Vater derer, die glauben. Und er ist auch der Vater des geistlichen Israels. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Martin, das ist kein leichter Befehl. Geh hinaus aus deinem Land. Das Land steht für die Welt. Wir müssen aus dieser Welt herauskommen, nicht wahr?
Ja.
Und aus deiner Verwandtschaft. Aus deiner Familie heraus. Das heißt sogar aus deiner religiösen Familie. Du musst aus Babylon heraus und aus deines Vaters Hauses. Es wird sogar auf familiärer, geschwisterlicher Ebene Trennungen geben. in ein Land, das ich dir zeigen werde. Für uns ist das das himmlische Kanaan.
Genau.
Martin, überrascht es dich nicht, dass so viele Kirchen auf den Klimazug aufspringen, um zu versuchen, diese Welt zu retten? Weil das ist, wo ihr Herz ist?
Das finde ich unfassbar.
Sind sie herausgekommen?
Nein.
Oder versuchen sie, das zu reparieren, was noch übrig ist?
Sie versuchen, es hier zu richten.
Ist das nicht ein Problem?
Ja, die meisten dieser Religionen und Menschen versuchen hier, mit dieser gefallenen Welt, ein Reich aufzubauen.
Ja, mit der gefallenen Welt. Aber es gibt ein besseres Land, das Gott uns zeigen wird, nicht wahr? Und dann heißt es, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist eine Verheißung. Und dich segnen und deinen Namen groß machen. Das ist die dritte Verheißung. Und du sollst ein Segen sein, die vierte Verheißung. Und ich will segnen, die dich segnen, die fünfte Verheißung. Und verfluchen, die dich verfluchen, die sechste Verheißung. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das sind sieben Verheißungen. Sieben Verheißungen persönlicher Natur und auch gemeinschaftlicher Natur. Also, Martin, die Verheißungen hängen alle von der Tatsache ab, dass er alles zurücklassen muss. Sagte Gott zu ihm, Abraham, geh hin und bring das in deinem Ort in Ordnung und dann werde ich dich glücklich machen?
Nein.
Ich lasse dich ein wahrhaft menschliches Leben führen.
Nein.
Was das Versprechen des Katholizismus ist, das wahrhaft menschliche Leben.
Oder diese anderen christlichen Denominationen, die sagen, wir müssen alle das Böse loswerden, damit wir den Himmel auf Erden haben können.
Nein, wir müssen herauskommen.
Kommt da heraus.
Ich werde euch einen anderen Ort zeigen. Sieben Verheißungen für Abraham. Und es gibt sieben Verheißungen im Buch Offenbarung. Die erste lautet, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Das ist die erste Verheißung. Für Gottes Endzeitvolk. Bitte studiere das Buch Offenbarung. Studiere die Endzeitprophezeiungen, verinnerliche sie und ich werde dich segnen.
Ja.
Das bedeutet, die antitypischen Kalebs und Josuas, die an das Gesetz und das Zeugnis glauben, die diese Verheißung beherzigen und die Zeichen der Zeit studieren, was machen die anderen zehn mit ihnen?
Sie heben die Steine auf.
Ist das nicht unglaublich?
Ja. Nun, es ist Typologie, es muss passieren.
Sie heben also Steine auf. Sie werfen ihnen alle möglichen Namen an den Kopf und sagen, ihr beunruhigt die Menschen.
Ja.
Wir müssen sie steinigen und loswerden. Und wir schreiben kleine Artikel in kleinen Zeitschriften und sagen jedem, doch bitte Steine aufzuheben und diese Leute zum Schweigen zu bringen. Denn sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft auf jeder Ebene. Aber die Bibel sagt, glückselig ist der, der das Buch Offenbarung studiert und es sich zu Herzen nimmt. Das heißt, sie müssen der Posaune einen klaren Ton geben. Sie müssen vor dem Mahlzeichen des Tieres warnen. Sie müssen vor dem Tier aus Offenbarung Kapitel 13 und der Hure aus Kapitel 17 warnen. Und sie können jedem sagen, dass eine Stadt kommen wird.
Ja.
Und dass es eine Zerstörung dieser Welt geben wird und eine neue Welt geschaffen werden wird.
Richtig. Sie müssen die Leute dafür vorbereiten, in Kanaan einzuziehen, ins himmlische Kanaan.
Ja.
Und dafür wird man sie steinigen.
Ja, dafür wird man sie steinigen.
Ganz genau.
Wenn wir dann zu Kapitel 14, Vers 13 gehen, heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sprach, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Wenn man sich das zu Herzen genommen hat, und diese Botschaft verkündet, und sogar wenn man stirbt, ist man nicht tot, sondern immer noch gesegnet. Aber man muss in diesem Modus sein und der Posaune einen klaren Ton geben. Denn da steht, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben, von nun an. Das heißt also, jeder, der diese Botschaft verinnerlicht hat, sie angenommen und verkündigt hat.
Genau.
Es spielt keine Rolle, wann sie sterben. Also sogar wenn dich ein Stein trifft, Martin, ist das egal. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Nun, wir müssen uns das gleich noch etwas genauer ansehen. Wir haben darüber schon so oft gesprochen, was dieses Kommen wie ein Dieb bedeutet. Vielleicht gibt es noch einen Aspekt, den wir vergessen haben. Sehen wir uns das in einem Augenblick an. Aber man möchte doch definitiv das richtige Kleid der Gerechtigkeit haben, oder?
Ja, definitiv. Ohne das ist man mit seiner eigenen Sünde bedeckt.
Also hier ist kein Raum für Perfektionismus. Nur die Gerechtigkeit Jesu. Und dann gibt es noch eine weitere. Und er sprach zu mir: Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes, dieses Hochzeitsmahl und diese 10 Jungfrauen. Darin steckt noch eine weitere Lehre. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Martin, wenn man diese Segnung haben möchte, dann muss man doch das Millennium verstehen.
Richtig.
Wird das Millennium hier auf der Erde stattfinden, wie die Welt glaubt?
Nein, das kann es nicht.
Nein, der Herr wird kommen und seine Engel aussenden. Sie werden ihm in der Luft begegnen und sie werden zum gläsernen Meer kommen und er wird sie in die himmlische Stadt mitnehmen.
Ganz genau. Und die 7 Plagen haben das, was hier unten ist, vernichtet.
Nun, hättest du das verstanden, wenn du nicht das Buch Offenbarung gelesen hättest?
Nein.
Denn das ist der einzige Ort, wo es genau für dich erklärt wird. Der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Auferstehung, das Millennium dazwischen und was in diesem Millennium passiert, wenn Gottes Volk weggenommen wurde. Dazu muss man doch das Buch Offenbarung studieren.
Genau.
Nein, darüber dürfen wir doch nicht sprechen. Wir sollten doch nur über Liebe sprechen, oder?
Wenn man im Buch Offenbarung keine Liebe finden kann, wird man sie auch in der restlichen Bibel nicht finden.
Dann wird man sie woanders auch nicht finden. Abgesehen davon, glückselig ist derjenige, der das Buch liest und es sich zu Herzen nimmt. Siehe, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Sieht man hier eine Steigerung? Das steigert sich doch, oder? Und einige, die die Botschaft verkündet haben, werden schon entschlafen sein. Glückselig sind sie. Sie warten im Staub nur darauf, wieder hervorgerufen zu werden, nicht wahr? Und als 7. Glückselig sind die, seine Gebote tun. Das ist doch wie die Kirsche obendrauf, oder? Damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Kein Wunder, dass Satan diesen Vers hasst und ihn in all den modernen Übersetzungen verdreht.
Es ist erschreckend, was da passiert, was mit diesem Vers passiert ist.
Und ist es nicht erstaunlich, wie glücklich jeder über die Veränderung ist? Hier haben wir eine interessante Steigerung der 7 Verheißungen für Gottes Endzeitvolk. Es gab am Anfang 7 Verheißungen für Abraham.
Ja.
Es liegt auch ein Segen auf der Wachsamkeit. Wenn wir zu Matthäus 24, Vers 42 bis 46 gehen. So wacht auf, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit. Denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speisen gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jeder Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Martin, hier gibt es einen ganz besonderen Segen für die Wächter.
Ja.
Aber er muss wachen. Worauf muss er achten?
Er muss auf das Kommen seines Herrn achten. Er muss also warnen.
Und er muss darauf achten, was der Dieb macht. Er muss bereit sein, den Dieb aus seinem Haus herauszuhalten, nicht wahr?
Richtig.
Was wird der Dieb ihm stehlen wollen? Doch sein ewiges Leben. Er möchte ihm das ewige Leben stehlen.
Ja.
Er möchte ihm einen Haufen Lügen verkaufen. Man muss also vor dem Dieb warnen und sagen, dass der Herr bald kommt. Ist das eine sehr populäre Botschaft?
Nein, überhaupt nicht.
Finden sich Leute zusammen und sagen, hör auf mit dem Beobachten, was auf der anderen Seite der Mauer vor sich geht. Predige einfach die Liebe.
Ja.
Ist das in Übereinstimmung mit diesem Segen?
Nein.
Okay. Nur kurz bevor sie das zweite Mal hineinkommen wollen, gab es noch einen Vorfall. Und der ereignete sich bei Baal Peor. Auch auf der Ostseite des Jordans zwischen dem Fluss und dem hohen Tafelland, das sie gerade durchquert hatten, lag eine mehrere Kilometer breite Ebene, die sich am Fluss entlang zog. Dieses geschützte Tal hatte tropisches Klima. Es ist so schön, einen Sonnenbad zu nehmen, nicht wahr? Hier wuchs die Schittim oder Akaze, die der Ebene den Namen Tal von Schittim gab. In dieser Gegend schlugen die Israeliten ihr Lager auf und die Akazienhaine am Flussufer bildeten einen angenehmen Zufluchtsort. Aber mitten in dieser reizvollen Umgebung sollten sie einem Übel begegnen, das tödlicher war als mächtige, bewaffnete Heere oder die Raubtiere der Wüste. Die Einwohner hatten das Land, das so reich an natürlichen Vorzügen war, entweiht. Beim öffentlichen Baalskult der Hauptgottheit spielten sich ständig entwürdigende, lasterhafte Dinge ab. Überall gab es Stätten, die für ihre Abgötterei und Ausschweifungen bekannt waren und deren Namen allein schon die Schlechtigkeit und Verderbtheit des Volkes vielsagend andeuteten.
Martin,
leben wir in einer Welt, wo wir jeden Tag von Lasterhaftigkeit und Verderbtheit umgeben sind?
Definitiv.
Diese Umgebung übte einen schlechten Einfluss auf die Israeliten aus. Sie wurden mit dem schlimmen Gedankengut vertraut, auf das sie fortwährend hingewiesen wurden. Aber auch ihr bequemes, untätiges Leben hatte entsittlichende Wirkung. Ohne dass es ihnen recht bewusst wurde, wichen sie von Gott ab und gerieten in eine Verfassung, in der sie zur leichten Beute der Versuchung wurden. Leben wir im Antitypus?
Ja, wirklich. Wenn man sich nur ansieht, womit wir von den Medien gefüttert werden, Filme, Musik.
Und da waren diese schönen Damen, diese moabitischen und midianitischen Damen mit ihren kurzen Kleidchen. Und sie verleiteten die Israeliten. Das ist ein Symbol für die anderen Kirchen, die ihre Verbindung mit Gott verloren haben, die Gottes Volk verleiten. Nun Martin, im Jahr 2017, im Oktober, am 31. Oktober 2017, um genau zu sein, feierte die Welt das 500-jährige Jubiläum der Reformation. Aber zum ersten Mal in der Geschichte dieser Jahresfeier gab es ein riesiges ökumenisches Engagement, an der alle Kirchen teilnahmen. Und das Papsttum und die reformierten Kirchen feierten das Ereignis zusammen. Sie hatten schon verkündet, dass die Reformation am Ende war. Und das, was Martin Luther am meisten gefürchtet hatte, ereignete sich. Gewissermaßen starb die Reformation offiziell. Und sie tanzten mit midianitischen und moabitischen Frauen. Und alle Kirchen nahmen daran teil und verschleuderten das Gesetz und das Zeugnis. Ein sehr trauriges Ereignis. Und das haben wir schon hinter uns. Das bedeutet, dass Kanaan gleich kommen muss.
Ja, es ist wichtig, das zu erkennen.
Denn die Leute fragen uns ja immer, wo stehen wir im Strom der Zeit? Wir stehen schon am Ufer des Jordan.
Ja, das stimmt. Und sitzen in Sittim.
Richtig. Und als sie den Jordan überquerten, öffnete er sich. Als diese Priester ihren Fuß in den Jordan setzten, wich das Wasser einige Kilometer zurück. Da wurde den Israeliten erlaubt, hinüberzugehen, aber sie durften sich nicht der Bundeslade nähern.
Nein.
Sie hatten kein heiliges Fleisch, wusstest du das? Sie waren noch immer unterworfen.
Sie mussten Abstand halten.
Sie mussten Glauben haben. Sie zogen hinüber. Sie nahmen 12 Steine aus dem Fluss und richteten eine Gedenksäule auf. Sie trugen diese großen Steine für jeden Stamm. Das müssen starke Männer gewesen sein. Sie trugen diese Steine ans Ufer. Und die anderen Menschen überfiel Furcht vor Gott. Und obwohl sie Schwierigkeiten hatten, weil sie am ersten Passa teilgenommen hatten und auch beschnitten worden waren, da hätten die anderen Völker sie doch überfallen können, oder? Aber sie wurden gesund. Und dann nahmen sie Jericho ein. Wir hatten das schon besprochen. Wir sind an der Schwellung zu diesen Ereignissen. Hier ist eine interessante Aussage, die ich einmal lesen möchte. In gleicher Weise sollten jetzt alle, die ihren Namen im Lebensbuch erhalten wollen, in den wenigen noch verbleibenden Tagen ihrer Gnadenszeit ihre Sünde bereuen und ihre Seele durch wahrhaftige Buße vor dem Herrn demütigen. Martin, das sollten wir jetzt in unserer Zeit tun.
Unbedingt. Das ist doch mit der Drei-Engels-Botschaft genauso.
Ja.
Die erste, die zweite, jedes Mal, wenn man sie erfährt, muss man doch betrübt werden wegen der Sünde und wahre Buße suchen.
Ja, sollten wir also nachhaltige Entwicklung und Klimawandel predigen oder sollen wir ein Volk für das Kommen des Herrn vorbereiten?
Menschen auf die Wiederkunft des Herrn vorbereiten und nach Kanaan hineingehen.
Okay. Das Herz muss einer tiefgehenden, gewissenhaften Prüfung unterzogen werden. Der leichtfertige, oberflächliche Geist, den so viele bekenntliche Christen an den Tag legen, muss abgetan werden. Vor jedem liegt ein ernster Kampf, die bösen Neigungen abzulegen, die nach Herrschaft streben. Ich denke, dass wir, wie wir es schon gesagt haben, an diesem Punkt sind, an dem Gottes Plagen fallen werden, wenn sie sich nicht fügen und mit Gottes Gesetz übereinstimmen. Feierlich sind die Szenen, die mit dem zu Ende gehenden Werk der Versöhnung verbunden sind. Die Interessen, die damit zusammenhängen, sind immens. Jetzt findet das Gericht oben im Heiligtum statt. Seit 40 Jahren ist dieses Werk bereits im Gange. Martin, jetzt noch viel länger als das.
Das stimmt.
Bald, und niemand weiß, wie bald, wird es übergehen auf die Fälle der Lebenden. In der furchtgebietenden Gegenwart Gottes wird unser Leben bald untersucht werden. Mehr als jemals zuvor gebührt es jeder Seele, die Warnung des Erlösers zu beherzigen. Hab Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, damit er nicht, wenn er unversehen kommt, euch schlafend vorfindet.
Martin.
Kann es möglich sein, dass wir schon lange denken, nun, wir wissen die Zeit ja nicht genau, der Tag und die Stunde, dass das nur auf die Wiederkunft zutrifft? Trifft das nicht genauso auf das Ende unserer persönlichen Gnadenszeit zu?
Das stimmt.
Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Offenbarung 3, Vers 3. Das hat nichts mit der Wiederkunft zu tun.
Nein, das hat mit dem eigenen Ende der Gnadenzeit zu tun.
Sind wir im Reinen mit Gott? Uns wurde doch gesagt, dass wir eine Erfahrung machen werden, die der Angst in Jakob sehr ähnlich ist. Und die Angst Jakobs war, sind meine Sünden vergeben? Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wir brauchen in unserer Zeit eine ernste Zeit des In-sich-Gehens, der Gewissensprüfung. Wir müssen mit Gott ins Reine kommen. Wir müssen uns fragen, habe ich die Bedingungen erfüllt? Bin ich aus meinem Land herausgekommen?
Ja, bin ich aus meiner Familie herausgekommen?
Bin ich aus meiner Familie herausgekommen? Bin ich in jeder Beziehung herausgekommen? Habe ich mich von dieser Welt getrennt, die auf eine Vernichtung zusteuert? Auf eine Vernichtung, die der von Jericho ganz ähnlich ist? Hm? Bin ich in Verbindung mit dem Gesetz und dem Zeugnis? Bin ich mit Gott im Reinen? Wie gefährlich ist der Zustand jener, die ihres Wachens müde geworden sind und sich den Reizen der Welt zugewandt haben? Während der Geschäftsmann völlig im Gewinnstreben aufgeht, während der Liebhaber der Vergnügungen Genuss sucht, während das Modepüppchen ihren Putz zurechtrückt, mag es sein, dass in jeder Stunde der Richter der ganzen Erde das Urteil spricht, du bist auf der Waage gewogen und zu leicht befunden worden. Eine ernste Angelegenheit.
Es geht um Leben und Tod, um den ewigen Tod.
Jede Seele, die nach Christi Namen benannt ist, hat einen anhängigen Fall vor dem himmlischen Gerichtshof. Es ist Gerichtswoche für uns und die Entscheidung, die über jeden einzelnen Fall getroffen wird, wird endgültig sein. Mit anderen Worten ist das Kommen des Diebes das Gericht und nicht notwendigerweise nur die Wiederkunft. Ist das möglich?
Richtig, mehr als möglich.
Ist es damit im Hinterkopf an der Zeit, Martin, der Posaune einen klaren Ton zu geben?
Definitiv, es ist an der Zeit, auf der Mauer zu stehen.
Ist es an der Zeit, dein Leben in Ordnung zu bringen?
Ja.
Ist es Zeit, mit Gott zu ringen und zu sagen, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich? Ist es Zeit, sich beim Gesetz und beim Zeugnis zu positionieren? Ist es an der Zeit, die Menschen vor dem zu warnen, was kommt? Haben wir die Typologie durchlaufen bis hin zum Zeitpunkt des zweiten Hineingehens? Haben wir sogar Baal Peor schon hinter uns gelassen?
Ich denke schon.
Haben wir mit den midianitischen Frauen getanzt und sind mit ihnen in den ökumenischen Gremien gesessen und so getan, als ob wir eine von ihnen wären?
Ja, den Teil haben wir schon hinter
passiert.
Uns.
Was bleibt noch?
Durch den Jordan zu gehen.
Wird es eine Plage geben, wie in Baal Peor?
Definitiv.
Es wird eine Plage geben. Möge Gott uns helfen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sind im Strom der Zeit schon weit vorangekommen. Wir sind an den Ufern des Jordan. Wir haben die Typologie bis auf den Buchstaben erfüllt. Wir sind die antitypischen 38 Jahre umhergezogen. Wir stehen zum zweiten Mal hier. Wir haben das Baal-Peor-Debakel erfüllt. Und jetzt wird die Bundeslade uns vorangehen, das Gesetz und das Zeugnis. Mögen wir voller Ehrfurcht und Andacht folgen. Hilf uns, unser Leben in Ordnung zu bringen. Und hilf uns, Teil jener Gruppe zu sein, die am Schluss das Land betritt, das du uns zeigen wirst. In Jesu Namen. Amen.
Amen.